HR Info. Hessen.
Das Coronavirus ist in Hessen angekommen, Klinikärzte streiken und eine Studie zeigt, immer mehr Schüler in Hessen sind psychisch auffällig. Darüber haben wir hier in Hessen gesprochen in dieser Woche und deshalb sind das drei unserer Themen heute hier in HR Info Hessen. Mein Name ist Heiko Schneider und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Das Coronavirus ist in aller Munde. Schon mehr als 17.000 Menschen haben sich allein in China infiziert und mittlerweile ist das Coronavirus auch bei uns in Hessen ein Thema. Vor wenigen Tagen sind nämlich deutsche Rückkehrer aus der chinesischen Metropole Wuhan am Frankfurter Flughafen angekommen. Sie wurden von dort in die Quarantäneeinrichtung nach Germersheim in Rheinland-Pfalz gebracht, darunter zwei Deutsche, die mit dem Coronavirus infiziert sind. Die beiden wurden zurück nach Frankfurt gebracht und werden jetzt an der Frankfurter Uniklinik behandelt. HR-Info-Reporterin Petra Demand war für uns am Frankfurter Flughafen, als die China-Rückkehrer gelandet sind. Und sie haben wir gefragt, zwei Rückkehrer sind also mit dem Virus infiziert. Wie hoch ist die Gefahr, dass das Virus auch an andere übertragen wurde?
Der Leiter des Frankfurter Gesundheitsamts, René Gottschalk, hält die Gefahr für sehr gering. Erstens haben alle immer Atemmasken getragen. Zweitens seien die Menschen in der Quarantänestation ja voneinander getrennt. Und dann seien die Menschen ja auch alle negativ getestet worden. Allerdings fehlt noch das Testergebnis von einer Frau, die hatte sich erst später testen lassen. Das soll aber so bald wie möglich nachgereicht werden, das Ergebnis. Aktuell gehen die Virologen außerdem davon aus, dass das Virus, mit dem wir es hier zu tun haben, erst ansteckend ist, wenn die Krankheit ausgebrochen ist, also wenn Symptome spürbar sind. Und das ist ja nicht der Fall.
Wir haben Petra Demand außerdem gefragt, wie denn die Behandlung der Rückkehrer konkret aussieht.
Isolation, Essen, Trinken, sonst nicht viel, vermutlich viel Langeweile. Aber krank sind die beiden ja an sich nicht. Also zumindest zeigen sie keine Symptome. Sie hätten also auch in der Quarantänestation in Germersheim bleiben können, aber die Wissenschaftler hier sehen die beiden Fälle auch als Chance. Jetzt können sie das Virus genauer erforschen. Auch mit Ebola und SARS waren die Frankfurter hier schon beschäftigt. Sie weisen auch immer wieder auf ihre Expertise in diesem Bereich hin. Da läuft ganz viel Forschung in diese Richtung. Da wird jetzt auch mit den Virologen in Marburg zusammengearbeitet und mit dem Robert-Koch-Institut. Und schon allein, dass sie das Virus ohne Symptome nachweisen konnten, das ist schon ein Fortschritt.
Was bedeutet das alles denn jetzt für die Bevölkerung? Müssen wir uns Sorgen machen, dass das Virus sich jetzt auch bei uns schlagartig verbreitet? Dazu nochmal hr-Info-Reporterin Petra Demand.
Also nach Ansicht der Experten in Frankfurt nicht. Die Verbreitung des Virus verlaufe linear, das bedeutet ganz normal und eben nicht explosionsartig. Und das spricht auch dafür, dass es erst ansteckend ist, wenn Symptome da sind. Der Gesundheitsamtsleiter Gottschalk, der hat sogar gesagt, er habe mehr Angst vor der normalen Grippe. Die Infektion mit dem Coronavirus verläuft nämlich nach bisherigen Erkenntnissen viel, viel milder als die Grippe, die wir hier sowieso haben.
In Frankfurt sind 126 Menschen aus der chinesischen Metropole Wuhan gelandet, darunter zwei Deutsche, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Sie werden an der Frankfurter Uniklinik behandelt. Den Patienten geht es laut Klinikum gut. Zusammengefasst hat das für uns Petra Demand. Und wir bleiben beim Thema Coronavirus. Unsere Reporterin hat es gesagt, die Experten gehen nicht davon aus, dass sich die Bevölkerung Sorgen machen müsste wegen der Ausbreitung des Virus. Trotzdem verbreitet das Coronavirus offenbar Sorge oder gar Panik in der Bevölkerung. Denn hessische Apotheken melden, dass es keinen Mundschutz mehr zu kaufen gibt. Ausverkauft. HR-Info-Reporter Martin Honecker hat sich deshalb für uns unter hessischen Apothekern umgehört.
In die Apotheke laufen und wegen des neuartigen Coronavirus nach Mundschutz fragen, das kann man sich sparen. Nicht nur, weil es in Deutschland bislang nur sehr, sehr wenige Fälle gibt und nur bestimmte teure Masken wirklich vor dem Virus schützen, nein, auch weil der Mundschutz sowieso ausverkauft ist. Die Nachfrage ist einfach zu groß. Nicht nur in Hessen, sagt Apothekerin Cordula Eichhorn aus Eppstein-Bremtal im Main-Taunus-Kreis.
Das ist deutschlandweit tatsächlich so. Ich habe mal aus Spaß meine Kollegen und Ex-Kommandanten in Sachsen oder Brandenburg nachgefragt und die bekommen auch gar nichts.
Der Grund? Auch bei den Großhändlern ist kein Mundschutz mehr zu bekommen. Gegen Viren nutzen würde ohnehin auch nur eine bestimmte Atemmaske mit Filter. Kosten 8 bis 9 Euro. Und davon müsste jeder Kunde dann auch gleich mehrere kaufen, sagt Cordula Eichhorn. Schließlich würde es irgendwann unhygienisch, immer mit derselben Atemmaske durch die Gegend zu laufen. Einfacher Mundschutz aus Papier schützt hingegen nicht vor Viren. Höchstens andere Leute werden etwas besser geschützt, wenn man selber erkrankt ist. Aber auch dieser Mundschutz aus Papier ist ausverkauft. Selbst wenn der Mundschutz nicht überall ausverkauft wäre, nützlich wäre der ohnehin nicht, sagt Ursula Funke, Präsidentin der Apothekerkammer Hessen.
Da es hier praktisch keine Erkrankten mit Coronaviren gibt, macht es auch keinen Sinn, mit so einem Mundschutz rumzulaufen.
Viele der Kunden, die bei Cordula Eichhorn in Eppstein-Bremtal nach dem Mundschutz fragen, seien auf dem Weg zum Frankfurter Flughafen, berichtet die Apothekerin. Und von da aus gehe es dann für manche weiter, etwa nach Hongkong. Das sei eine mögliche Erklärung für die hohe Nachfrage bei ihr.
In Deutschland oder auch speziell in Europa ist es ja so, dass der Virus an sich eine sehr milde Verlaufsform zeigt. Und ich habe jetzt auch in der Innenstadt noch nicht einen einzigen mit dem Mundschutz gesehen. Insofern weiß ich nicht, ob das wirklich so das Ding ist. Hauptsache, ich habe es mal da, falls was käme, dass ich sicher bin. Ich habe den Sinn ehrlich gesagt selbst noch nicht richtig verstanden. Ich selbst habe auch keinen zu Hause übrigens.
Auch Holger Seifert vom Hessischen Apothekerverband sagt, dass Mundschutz nur in Ausnahmefällen Sinn macht.
Ansonsten wirklich die normalen Hygienebedingungen beachten, also Hände waschen, sich nicht ins Gesicht fassen oder in die Nase oder Finger in den Mund nehmen, wenn man irgendwo mit Menschen Kontakt hatte, um eben eine Infektion zu vermeiden.
Diese Grundregel gilt allerdings nicht nur für den neuartigen Coronavirus, sondern auch für alle anderen ansteckenden Krankheiten, die, ganz ohne öffentliche Diskussion, auch jedes Jahr viele Tote fordern. Zum Beispiel für die Grippe, sagt Apothekerin Cordula Eichhorn.
Die Grippe ist wesentlich gefährlicher, weil da viel mehr Leute dran gestorben sind. Und wir haben ja sogar Impfungen gegen Grippe und keiner macht's, weil das alle nicht für so kompliziert halten. Und deswegen ist eigentlich die Grippe die größere Gefahr.
Sagt eine hessische Apothekerin im Beitrag von Martin Honecker. Er hat darüber berichtet, dass es in den hessischen Apotheken keinen Mundschutz mehr zu kaufen gibt. Die Hersteller können nicht so schnell nachliefern, wie die Kunden kaufen wollen. Und das, obwohl Experten sagen, dass ein Mundschutz gar nicht notwendig ist. Wir haben es gehört, die beiden Corona-Patienten in Hessen werden an der Frankfurter Uniklinik behandelt. Und an genau dieser Uniklinik ging am Dienstag so gut wie gar nichts mehr. Auch in Gießen und Marburg haben nämlich die Uniklinik-Ärzte ihre Arbeit niedergelegt. Die Ärzte fordern besseres Gehalt, ein Landesticket und mehr Zeit für Pausen. Und um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, haben sie gestreikt. In Marburg haben am Dienstag rund 600 Menschen an der zentralen Kundgebung teilgenommen. Mit dabei hr-Info-Reporterin Anna Spieß.
Sie sind aufgebracht, fühlen sich nicht ernst genommen und leiden unter ihrer Arbeitssituation. Die rund 600 Ärztinnen und Ärzte, die in Marburg demonstriert haben, haben es satt. Auf Plakaten beschreiben sie ihre Lage. Nachts mache ich's fast umsonst, steht da, oder kranke Ärzte machen Fehler, mit V geschrieben. Mit Bussen kamen Ärzte aus Frankfurt und Gießen, um zusammen mit ihren Marburger Kollegen auf die Straße zu gehen. Ein Assistenzarzt erklärt, warum er sich am Warnstreik beteiligt.
Für mich steht das Gehalt nicht zum Vordergrund, sondern vor allen Dingen die Bedingungen zu verbessern, sprich weniger Patienten, mehr Ärzte, weniger Wochenenden zu arbeiten, familiengerechteres Arbeiten zu ermöglichen, sprich weniger Überstunden. Das ist das Kernanliegen von mir.
Die Situation auf den Stationen ist für viele Ärztinnen und Ärzte unerträglich. 13-Stunden-Schichten ohne Pause seien die Regel. Dazu kommen Rufbereitschaften. Die Mediziner müssen also jederzeit verfügbar sein, wenn jemand krank wird. An ein Familienleben oder Urlaub ist da nicht zu denken, berichtet diese Ärztin.
Der Urlaub, der wird nie genehmigt. Ich habe bisher noch keinen einzigen Urlaubsschein jemals genehmigt unterschrieben bekommen. Man kann es eigentlich nur spontan planen, den Urlaub, weil wenn die Leute krank sind, dann muss man einspringen, dann wird man auch aus seinem Urlaub zurückgeholt.
Deshalb fordert der Marburger Bund knapp 7% mehr Gehalt und ein kostenloses Hessenticket für Bus und Bahn. Die Hauptforderung ist aber ein Freizeitausgleich für Nacht- und Wochenenddienste, die besonders belastend sind. Bisher bietet die Arbeitgeberseite 5% mehr Gehalt, allerdings mit einer Gültigkeit bis zum Jahr 2022. Für den Marburger Bund ist das ein Schlag ins Gesicht, formuliert der Anästhesist Leopold Eberhard während der Kundgebung.
Nichts sollen wir bekommen für unsere Arbeit in den Nächten. Nichts wollen sie uns geben für die Arbeit an den Sonntagen, an den Samstagen, am Wochenende. Das ist unerhört. Nichts will man uns geben bei den Kinderzuschlägen. Und beim Landesticket will man uns spalten. Als einzige Berufsgruppe sollen wir das Landesticket selbst finanzieren. Das ist unanständig.
Dazu kommt, dass Überstunden nicht ausreichend erfasst werden und Forschung und Lehre immer mehr in den Hintergrund rückt, berichtet ein Oberarzt. Auszubildende und Studenten müssten sogar in der Freizeit begleitet werden, weil in der regulären Arbeitszeit keine Zeit bleibt. Am 27. Februar werden die Tarifverhandlungen fortgesetzt. Das Land Hessen als Arbeitgeber bezeichnete den Streik als überflüssig und unverhältnismäßig. Die Gespräche seien bisher gut verlaufen und es habe ein faires Angebot gegeben. Das sehen die Ärztinnen und Ärzte in Marburg anders und hoffen, dass die Arbeitgeber ihren Forderungen endlich nachkommen.
Die Ärzte der hessischen Unikliniken haben gestreikt für bessere Arbeitsbedingungen und mehr Lohn. Von der zentralen Kundgebung in Marburg hat Anna Spieß berichtet. Und mit diesem Warnstreik wollen die Ärzte das Land Hessen unter Druck setzen. Zurzeit verhandelt nämlich die Ärztegewerkschaft Marburger Bund mit dem Land. Der nächste Verhandlungstermin ist für den 27. Februar geplant. Und darüber halten wir Sie hier in HR Info natürlich auf dem Laufenden.
HR Info Hessen.
Sie hören die Sendung HR Info Hessen mit Heiko Schneider. Es ist eine besorgniserregende Entwicklung. Fast ein Viertel der 10- bis 17-Jährigen in Hessen zeigt psychische Auffälligkeiten. Darunter fallen Sprechstörungen und ADHS, aber auch Depressionen. Das besagt der Kinder- und Jugendreport der Deutschen Angestelltenkrankenkasse DAK. Die Studie wurde in dieser Woche in Darmstadt vorgestellt und hr-Info-Reporterin Petra Demann fasst die Ergebnisse zusammen.
Ganz generell stehen hessische Schulkinder gesundheitlich im bundesweiten Vergleich ganz gut da. Sie haben weniger motorische Entwicklungsstörungen, bekommen weniger Arzneimittel verschrieben und bei ihnen wird weniger häufig ADHS diagnostiziert. Trotzdem liegt der Fokus bei der diesjährigen Studie auf psychischen Auffälligkeiten, zu denen ja auch die besagte Aufmerksamkeits-Hyperaktivitätsstörung zählt. Söttgen Geithner von der DRK Hessen.
Psychische Störung ist eben dieses ganze Portfolio, das sich im Prinzip durch alle Altersgruppen auch durchzieht. Wir erleben allerdings gerade in dem Bereich Depression einen sehr starken Anstieg bei den 15- bis 17-Jährigen.
Und zwar um 10% im Vergleich zum Vorjahr. Und das ist ein Grund, weshalb andere psychische Auffälligkeiten wie Sprech- und Sprachstörungen oder eben ADHS in dieser Studie in den Hintergrund rücken, die Depressionen dagegen genauer beleuchtet werden. Hochgerechnet sind im Jahr 2017 in Hessen fast 11.000 Kinder zwischen 10 und 17 deshalb ärztlich behandelt worden. Dr. Kai Latter, der ärztliche Direktor des Clementine-Hospitals in Frankfurt, glaubt aber nicht an eine Depressionsschwemme.
Zum einen glaube ich, dass es gar nicht mal so viel mehr Fälle werden, sondern dass wir dem mehr Beachtung schenken und dass die Stigmatisierung eben abgenommen hat, sodass auch einfach darauf reagiert wird, die Kinder zum Arzt, zur Ärztin kommen.
Dass Depressionen auch bei Kindern ein Thema sind, ist in der Wissenschaft eine relativ neue Erkenntnis. Noch vor etwa 30 Jahren war man davon ausgegangen, dass Depressionen bei Kindern gar nicht möglich sind. Studien zu diesem Thema sind rar. Bekannt ist inzwischen, dass sich Depressionen bei Kindern anders zeigen als bei Erwachsenen. Nicht die bekannte Antriebslosigkeit steht im Mittelpunkt, sondern eher Bauchschmerzen, Kopfschmerzen oder dass die Kinder sich zurückziehen, isolieren. Die Diagnose Depression muss aber keine Diagnose fürs Leben sein, sagt Kai Latter.
Vielfach ist es ja so, dass es ein Ereignis gibt, was mich verstimmt, was mich beeinträchtigt. Und dann kann ich das entweder aus mir selbst heraus überwinden oder auch mit einer passagieren Hilfe. Das zeigen ja auch die Daten, dass einzelne depressive Episoden 6 oder 7 Mal häufiger sind als tatsächlich langwährende Depressionen.
Allerdings gibt es auch Risikofaktoren, wenn zum Beispiel auch die Eltern an Depressionen leiden oder an Suchterkrankungen. Aber auch chronische Krankheiten wie Diabetes, Asthma oder Rheuma können offensichtlich dazu führen, in die Depression abzurutschen.
Die chronische Erkrankung wird erst einmal vom Kind, vom Jugendlichen als ein Problem, das man nur selber hat, was niemand anders hat und was einen anders macht, wahrgenommen und damit entfernt man sich aus der Gruppe.
Kritisch sieht Kai Latte aber auch die heutzutage oft vollgestopften Terminkalender vieler Kinder. Öfter mal Langeweile täte vielen gut, meint der Kinderarzt. Auch die Schulen sieht er in der Pflicht. Gesundheitliche Aufklärung gehöre in den Lehrplan ebenso wie die tägliche Sportstunde.
Fast jeder vierte Schüler in Hessen ist psychisch auffällig. Dazu zählen Sprech- und Sprachstörungen bis hin zu stark beeinträchtigenden Depressionen. Das steht im aktuellen DRK Kinder- und Jugendreport. Die Studie wurde jetzt in Darmstadt vorgestellt und Petra Demand hat die Details. Dass Kinder und Jugendliche wegen psychischer Erkrankungen behandelt werden, das ist wenig bekannt, aber auch in Hessen eben Realität. Doch wie sieht das in der Praxis aus? Das hat sich hr-Info-Reporterin Saskia Klingelschmidt bei einer Psychotherapeutin und in einer Schule angeschaut.
Ängste, Verhaltensstörungen, ja sogar Depressionen lassen sich heutzutage auch schon bei den Jüngsten feststellen, sagt die Frankfurter Psychotherapeutin für Kinder und Jugendliche Miriam Hoff.
Depressionen bei Kindern und vor allem bei Jugendlichen nimmt schon stark zu, das beobachte ich ich auch. Also ich bekomme jede Woche mehrere Anfragen. Neben den Depressionen habe ich viele Angststörungen, soziale Phobien, Belastungsstörungen. Manches ist es auch, dass beides existiert, ne? Dass die Kinder Ängste und Depressionen zeigen.
Ein Grund dafür sei oft der Schul- und Leistungsdruck.
Zum anderen ist sicherlich das Thema soziale Medien, Cybermobbing, aber auch Schönheitsdruck. Die Kinder werden heute den ganzen Tag konfrontiert mit einer Überflutung von Informationen, die sie überfordern müssen.
Dass auch schon die Kleinsten psychische Probleme haben, weiß auch Sandra Böttger, die Konrektorin der Merian-Schule, einer Frankfurter Grundschule im Nordend. Die Pädagogin meint, dass es an ihrer Schule schon ganz gut läuft, es aber auch schon immer verhaltensauffällige Kinder gegeben habe. Nur achte man auf diese Kinder mittlerweile mehr.
Also sind definitiv nicht konfliktfähig, flippen schnell aus, sind nicht belastbar, haben keine Frustrationstoleranz, können keine Negativerlebnisse einstecken und haben immer wieder Probleme mit Freundschaften.
Und Gründe, warum auch die Kleinsten mit Entwicklungs- und Belastungsstörungen zu tun haben, nennt sie auch. Die Kindheit habe sich verändert. Eltern sind durchgehend mit ihrer Arbeit beschäftigt.
Die Kinder sind in der Schule von morgens manchmal um 7:30 bis abends um 5. Solche Kinder haben wir in der Grundschule schon auch. Ich finde, Familie tritt da ziemlich in den Hintergrund und es wird viel abgegeben auch an externe Kräfte. Die Medien spielen ihre Rolle, die Kinder sind dann abends zu Hause, spielen Computer, Handy, iPad, was weiß ich, und haben nicht mehr so den Ausgleich und die sozialen Kontakte sind dann auch eingeschränkter.
An der Grundschule arbeiten zusätzlich 2 Sozialpädagogen, die sogar im Unterricht bestimmte Kinder begleiten, Streit schlichten und auch mit dem Jugendamt in Kontakt treten, falls es nötig ist. Doch nicht nur die Lehr- und Erziehungskräfte müssen Augen und Ohren offen halten, auch die Familie und Freunde stehen in der Pflicht, auffälliges Verhalten anzusprechen, so die Psychotherapeutin Miriam Hoff.
Es ist ganz wichtig, dass man die Kinder anspricht, dass man nicht darüber hinwegsieht, sondern dass man wirklich ganz bewusst sich Zeit nimmt, dass man hinterfragt und auch sich nicht abwiegeln lässt, dass man schaut, irgendwelche Themen, die dem Kind wieder die Lebensfreude zurückgeben, die es mal hatte.
Und wenn sich Zeit nehmen und gut zureden nicht mehr nützt, sollte man sich professionelle Hilfe suchen.
Immer mehr Schüler gelten als psychisch auffällig. Das hat eine aktuelle Studie gezeigt. Was das in der Praxis heißt, darüber hat Saskia Klingelschmidt berichtet. Und wir schauen in die Landeshauptstadt nach Wiesbaden. Dort legt jedes Jahr um diese Zeit Hessens Finanzminister den vorläufigen Haushaltsabschluss für das vergangene Jahr vor. So auch in dieser Woche. Und Finanzminister Thomas Schäfer war damit ziemlich zufrieden. Das waren aber nicht alle in Wiesbaden, von wo unsere landespolitische Korrespondentin Andrea Löffler berichtet.
Im politischen Wiesbaden nennt man ihn auch Thomas im Glück. Finanzminister Thomas Schäfer. Seit 2016 legt er jedes Jahr nicht nur ausgeglichene Haushalte vor, sondern hat aufgrund der guten Konjunktur auch viel Geld zu verteilen.
Wir haben unseren Haushalt deutlich verbessert im Verhältnis zu den Planungen. Über 1,4 Milliarden besser als erwartet. Dazu tragen gut gelaufene Steuereinnahmen bei, die wir aber vollständig zur Zurückzahlung von Schulden und zur Risikovorsorge für die Zukunft nutzen werden und darüber hinaus 500 Millionen Euro in eine Rücklage packen, die ausschließlich für investive Verwendungen der Zukunft gedacht ist, also in Zukunft nicht nur Zukunftsvorsorge betreiben, sondern auch Zukunftsinvestitionen ermöglichen.
Mit dieser neuen Investitionsrücklage will Schäfer gegen den Investitionsstau im Land vorgehen, sagt er. Investitionen scheiterten derzeit meist nicht an fehlendem Geld, sondern an fehlenden Kapazitäten, etwa in der Bauwirtschaft. Im vergangenen Jahr hätten Landesmittel in Höhe von 125 Millionen Euro nicht wie geplant ausgegeben werden können. 500 Millionen Euro gibt er nun in diesen Topf der Investitionsrücklage, die dann abgerufen werden sollen, wenn ein Projekt umsetzbar sei. Der Topf soll für ganz bestimmte Zwecke eingesetzt werden können. Welche das seien, stehe aber noch nicht fest.
Wir werden bei der Frage der zusätzlichen Investitionsmittel natürlich genau hinschauen müssen, wo können die beschränkten Kapazitäten an der Stelle auch in der Lage sein, das Geld zu verausgaben.
Trotz der positiven Zahlen spart die Opposition erwartungsgemäß nicht mit Kritik. SPD-Haushaltsexperte Marius Weiß sieht in Schäfers Abschluss ein, Zitat, Dokument des Scheiterns. Wenn ein Ergebnis um 1,5 Milliarden vom Plan abweiche, sei entweder der Plan völlig unrealistisch gewesen oder der Minister habe im Vollzug versagt.
Es fehlt vor allem im Landesstraßenbau, beim Radwegebau, da wo mit großen Worten Sanierungsoffensiven angekündigt wurden. Und man dann merkt, dass man das Personal, was man dafür bräuchte, in den letzten Jahren unter CDU-Verantwortung eingespart und wegsaniert hat. Und da steht man jetzt davor, dass man nicht weiß, wie man das Geld, was der Haushaltsgesetzgeber reingeschrieben hat in den Haushalt, dass man das nicht ausgeben kann. Das ist ein hausgemachtes Problem.
Kritik auch von der FDP-Fraktion. In ihren Augen hat die neue Investitionsrücklage nur eine Funktion. Marion Schardt-Sauer.
Ja, um das Geld ein Stück weit zu parken. Wir sagen, es wäre viel besser, das Geld denen zurückzugeben, die es erwirtschaftet haben, nämlich den Bürgern und den Firmen. Das heißt Schulden tilgen und Grunderwerbsteuer senken.
Auch Jan Schalauske von der Linken wirft Schäfer vor, dass der Investitionsstau nicht aufgelöst worden sei. Es gelte mehr Geld in den Schulbau und den Ausbau des Personennahverkehrs zu stecken.
Hessens Finanzminister Thomas Schäfer hat den vorläufigen Haushaltsabschluss für das Jahr 2019 vorgelegt. Der CDU-Politiker zeigte sich damit ziemlich zufrieden, die Opposition nicht. Informationen aus dem Landtag in Wiesbaden von Andrea Löffler. Und wir bleiben im politischen Wiesbaden und beim Thema Finanzen. Die Landesregierung hat in dieser Woche angekündigt, sie will eine Rekordsumme in das Schienennetz investieren. 20 Milliarden Euro. Die sollen vor allem in den Schienenverkehr im Rhein-Main-Gebiet fließen, aber auch in den ländlichen Raum. Eine Rekordinvestition, wie Hessens Verkehrsminister Tarek El-Wazir in dieser Woche erklärt hat. Mit diesem Geld soll unter anderem der geplante Fernbahntunnel zum Frankfurter Hauptbahnhof realisiert werden, aber auch mehrere kleinere Strecken sollen reaktiviert werden. Die Details zu diesen Plänen, die hat hr-Info-Reporterin Heidi Radwilas.
Nordmainische S-Bahn, Regionaltangente West, Ausbau der Bahnstrecke Hanau-Fulda. Die meisten Projekte, die vorgestellt wurden, kennt man. Über einige wird seit Jahren geredet. Verkehrsminister Tarek El-Wazir von den Grünen erklärt, was neu ist.
Die 20er Jahre werden das Jahrzehnt der Schiene werden in Hessen und wir kommen da Schritt für Schritt voran. Das wird alles dauern, aber der gute Punkt ist, früher wurde immer nur geredet, jetzt wird gebaut und das ist für die Mobilität in Hessen insgesamt eine gute Nachricht.
Denn Klimaschutz und Verkehrswende könnten ohne den Ausbau des Bahnverkehrs nicht gelingen. Das hat offenbar auch der Bund verstanden, unter anderem über das gerade im Bundestag beschlossene Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz gibt der Bund in den kommenden Jahren viele zusätzliche Milliarden fürs Schienennetz. Tobias Eckert von der hessischen SPD meint denn auch, dass jetzt mehr ins hessische Schienennetz investiert werden kann. Das sei der Großen Koalition in Berlin zu verdanken.
Die Pressekonferenz von Herrn El-Wazir hat deutlich gemacht, dass die Bundespolitik gute und wichtige Entscheidungen getroffen hat, nämlich, dass wir mehr Geld ausgeben für die Schiene, dass die Bahn insgesamt gestärkt wird. Von daher kann ich das Lob an die Bundespolitik von Herrn El-Wazir unterstreichen und sagen, ja, es ist richtig, dass der Bund sich bewegt hat und wir was für die Schiene in Hessen auch tun.
Die schwarz-grüne Landesregierung, meint der SPD-Mann dagegen, hätte sich in den vergangenen 6 Jahren nicht genug um den Ausbau des Schienenverkehrs bemüht. Verkehrsminister Tarek El-Wazir sieht das naturgemäß anders. Er spricht von Rekordinvestitionen. In den kommenden Jahrzehnten sollen 20 Milliarden Euro ins hessische Schienennetz fließen. Der Löwenanteil stamme zugegebenermaßen vom Bund. Den Anteil des Landes beziffert El-Wazir mit 1,2 Milliarden Euro. Ein weiterer Teil kommt von den Kommunen. Die Priorität müsse dort gesetzt werden, wo es heute die größten Engpässe gebe, meint El-Wazir.
Und deswegen sind die großen Fernbahnprojekte Frankfurt-Fulda, Frankfurt-Mannheim sicherlich entscheidend. Gleichzeitig ist auch klar, wir wollen, dass auch der Regionalverkehr besser wird. Und deswegen ist aus meiner Sicht es so wichtig, dass man das Projekt des Fernbahntunnels jetzt vertieft untersucht. Nicht nur, damit die Menschen, die im Zug sitzen bleiben, 8 Minuten schneller in Anführungszeichen durch Frankfurt sind, sondern auch, weil das natürlich Kapazität freimacht für mehr Angebote im Regionalverkehr.
Insgesamt, sagt El-Wazir, müsse der Schienenverkehr im Rhein-Main-Gebiet gestärkt werden, aber genauso im ländlichen Raum. Stefan Naas von der hessischen FDP kritisiert, die Maßnahmen kämen zu spät. Tobias Eckert von der SPD findet unter anderem:
Wir brauchen als Land eine Eisenbahnverkehrsinfrastrukturgesellschaft. Etwas, was die Koalition eigentlich wollte, aber bisher links liegen gelassen hat.
Außerdem müsse ein Vorschlag her, wie Schienenprojekte in Hessen grundsätzlich schneller geplant werden könnten.
Fahrgäste der Deutschen Bahn müssen sich in den kommenden Jahren auf viele Baustellen in Hessen einstellen, denn die Landesregierung will rund 20 Milliarden Euro in das Schienennetz in Hessen investieren. Die Pläne dazu hat Hessens Verkehrsminister Tarek El-Wazir in dieser Woche in Wiesbaden vorgestellt und von dort hat Heidi Radwilas berichtet. Und mit diesem Thema sind wir am Ende dieser Sendung angelangt. Die heißt hr-Info Hessen. Mein Name ist Heiko Schneider. Schön, dass Sie dabei waren.